Was genau ist eigentlich das Internet? Für dich, ganz persönlich. Keine Sorge, das ist weder ein Test, noch wollen wir dieser Frage en Detail auf den Grund gehen. Ich will nur auf zwei Dinge hinaus. Zum einen darauf, wenn du diese Frage nicht klar beantworten kannst, bist du damit sicher nicht allein. Im Gegenteil, ein großer Teil der Gesellschaft hat ein unterschiedliches, oftmals diffuses Bild vom Internet. In der öffentlichen Wahrnehmung sprechen wir, wenn es um Regulierung, Problematiken oder Vorgänge im digitalen Raum geht, meist nur über die sozialen Netzwerke. Doch die dahinterliegenden Prozesse, Technologien und die Systeme werden oft ausgeblendet oder bleiben eher unbekannt. Auch in der Politik. Und das führt zum zweiten Punkt. Das Internet ist sicher eines nicht. Ein rechtsfreier Raum. Aber davon merkt man häufig gar nichts. Allzu oft, haben wir auch in diesem Podcast schon gehört, die Regulatorik hinkt der digitalen Entwicklung hinterher. Und beide Punkte zusammen, also wenig Verständnis und wenig Regulatorik, vertragen sich gar nicht gut. Denn wenn ein Großteil der Bevölkerung und weite Teile der Politik keine klare Idee haben, wie der digitale Raum demokratisch und rechtssicher organisiert werden kann, ist das im Angesicht großer Tech-Monopole und langwieriger europäischer Rechtsverfahren mindestens besorgniserregend. Wie also funktioniert digitale Regulierung? Welche Rolle kann die EU wirklich einnehmen, um die Menschen im Internet vor Rechtsbrüchen zu schützen? Wie steht es um den Datenschutz in Zukunft? Und brauchen wir vielleicht ein digitales Grundgesetz? Darum geht es jetzt. Das ist der Republikast. Mein Name ist Jonas Ross und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die auf den vielen Bühnen, in unzähligen Gesprächen und mit ihrem Wissen und ihrer Meinung auf der Republika die Themen unserer Zeit verhandelt haben. Diese Folge ist auf der Republika Hamburg entstanden, im Rahmen des Reeperbahn-Festivals Ende 2025.
Ich glaube, für die meisten ist das Internet Google, Meta, Instagram, TikTok, ChatGPT. So, das sind aber ja alles nur Plattformen. Das hat ja mit der Infrastruktur Internet schon mal gar nichts zu tun.
Das ist Elina Eickstedt, genannt Khaleesi. Und sie hat sich freiwillig einer sehr besonderen Aufgabe verschrieben.
Politikern das Internet erklären.
Sie ist eine der Sprecherinnen des Chaos Computer Clubs. Sie ist Informatikerin, Hackerin und arbeitet im Bereich IT-Sicherheit. Als Expertin für europäische Digitalpolitik ist sie seit 2022 federführend im Kampf gegen die geplante Chat-Kontrolle.
Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das sind die Mühlen der Demokratie. Ich glaube, es gibt einfach eine Uneinigkeit zwischen den Mitgliedstaaten, wann verschlüsselte Kommunikation gebrochen ist oder nicht.
Die Aufgabe, PolitikerInnen das Internet zu erklären, könnte man wohl als ein ziemlich dickes Brett bezeichnen. Kein Zufall also, dass Dicke Bretter auch der Name des Podcasts ist, in dem sie mit Constanze Kurz und Elisa Lindinger über netzpolitische Themen spricht. Ich habe Elina Eickstedt in Hamburg getroffen und wollte von ihr wissen, wie genau Gesetzgebungsprozesse in Europa funktionieren, was die Chatkontrolle eigentlich ist, wie der aktuelle Stand der Debatte ist und wie sie zu der Idee eines digitalen Grundgesetzes steht. Und noch einiges mehr. Los geht's mit Elina Khaleesi Eickstedt. Liebe Elina, herzlich willkommen im Podcast Republikast. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Wir haben in seinem Intro schon mal ein bisschen gehört, wer du so bist und was du so machst. Ich habe allerdings gelesen, dass du einen sehr besonderen Zugang bzw. einen sehr besonderen Weg eigentlich hattest, wie du zu deiner Tätigkeit gekommen bist. Wie bist du Hackerin geworden?
Ja, Hackerin ist immer so ein großes Wort und dann stellt man sich irgendwie immer so Menschen vor Computern in dunklen Räumen vor. Da bin ich, glaube ich, so ein bisschen unkonventionell. Ich bin eigentlich mal gelernte Hotelfachfrau gewesen und habe mich in dieser Ausbildung gefragt, warum sind diese Systeme eigentlich so langsam und warum machen wir total viele Prozesse händisch, die man vielleicht eigentlich auch automatisieren könnte. Und dann habe ich mir selber Programmieren beigebracht und habe dann nach dieser Ausbildung gedacht, so ja.
Die hast du auch abgeschlossen?
Die habe ich auch abgeschlossen, ja. Ich habe hier in Hamburg gelernt und habe meine Ausbildung auch abgeschlossen. War dann aber so, okay, also Hotel ist echt hart. Es ist total spannend. Ich habe den Großteil meines Lebens an der Rezeption verbracht. Da lernt man auf jeden Fall viel über Menschen. aber habe dann gesagt, okay, ich setze jetzt alles auf eine neue Karte und studiere Informatik. Und das habe ich dann auch gemacht. Für mich war irgendwie von Anfang an auch irgendwie klar, ich mache das nicht nur, weil man mit Informatik gut Geld verdienen kann, was häufig tatsächlich die Motivation von vielen Informatikstudierenden ist, was sich jetzt ja auch ändert. Also diese Phase an exorbitanten InformatikerInnen-Gehältern, die geht so langsam zu Ende und wir werden eine Berufsgruppe wie alle anderen und haben genauso viele Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Sondern ich wollte irgendwie immer verstehen, wie diese Systeme funktionieren. Und mich hat natürlich auch interessiert, wie man solche Systeme sicher gestalten kann.
Ja. Was ich daran so spannend finde, ist ja eigentlich ein total praktischer Zugang. Der Bereich wird irgendwie angestrebt, weil man eine bestimmte Vorstellung hat von dem Bereich oder weil man irgendwie von Anfang an schon eine Faszination für so etwas Technisches hat. Aber es ist ja interessant, du bist ja wirklich darüber gekommen, über einen Optimierungsgedanken eigentlich.
Ja, und ich glaube, die Realität ist ja auch meistens, dass die Leute Informatik studieren, die seitdem sie 11 sind, schon an Computern, Zugang zu Computern haben und auch irgendwie, sei es über Online-Spiele oder andere Sachen, so ein Grundgefühl für das Thema haben und einfach generell sehr viel online sind. Und ich meine jetzt nicht so das Online, was wir heute verstehen, sondern online im Sinne von, ich sag mal, dem alten Internet, Foren, Discord-Channel, solche Geschichten.
Ja, total. Was dem ja auch zugrunde liegt, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass sich viel tut in dem Berufsfeld. Rein theoretisch ist ja so, dein Zugang, den du dazu gefunden hast, den könnten ja sehr viele andere Menschen auch finden, die eben nicht von Anfang an super Technik begeistert sind. Aber was ja ein Fakt ist, es ist ja ein wahnsinnig männerdominiertes Feld. Gibt es da auch eine Veränderung, so wie bei der Normalisierung der Berufsgruppe sozusagen? Oder ist es immer noch so, wie man sich's vorstellt sozusagen?
Ich würde sagen nein. Und es gibt auch Studien, dass die Quote von Frauen, die Informatik studiert haben, spätestens in ihren End-30ern, Anfang 40ern nicht mehr in dem Bereich arbeiten. Und es liegt einfach daran, es ist natürlich ein unheimlich männerdominiertes Feld. Es ist aber auch inzwischen ein unheimlich weites Feld. Das heißt, um in diesem Feld bestehen zu können, muss man sich extrem stark spezialisieren. Das hängt natürlich mit sehr viel Zeitaufwand zusammen, den man nicht unbedingt auch beruflich abdecken kann, sondern den man auch in seiner Freizeit leisten muss. Und dann ist auch immer so die Frage, okay, ich bin schon die einzige Frau in einem Team und jetzt will ich vielleicht in meiner Freizeit nicht an den Ort gehen, wo nur männlich gelesene Personen sind und auch irgendwie die gleiche Grundstimmung herrscht, sondern vielleicht möchte ich einfach einen Ausgleich haben und mit meinen Freundinnen rumhängen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Und ich glaube, was halt auch dazu beiträgt, wenn ich sage, ich bin Informatikerin oder ich studiere Informatik, sind alle immer so, boah, das ist so krass. Und das sind dann häufig auch Leute, die Medizin oder Jura studieren, wo ich so denke, so nee, also ja, ich verstehe schon, wo das herkommt, aber dieses Technik ist irgendwie Magie und das kann man eigentlich gar nicht verstehen, trägt, glaube ich, schon dazu bei, dass weniger Leute sich damit beschäftigen und das so entzaubern und dann auch dabei bleiben.
Das heißt, es fehlen im Prinzip eigentlich eine Art von Räume, die auch eine Parität irgendwie schon leben. Also es ist ja eigentlich so ein Henne-Ei-Problem quasi.
Ja, und ich glaube auch ein Problem ist die Strategie, wie man versucht hat, Frauen in diese Räume zu bringen. Und das ist dann halt irgendwie immer, ja, wir bieten hier dieses Mentoring-Programm an und dann könnt ihr hier netzwerken und dann erzählen wir euch, wie ihr in männerdominierten Feldern bestehen könnt. Wo halt jede Frau in der Informatik sagen wird, ja, in männerdominierten Feldern bestehen kann ich eigentlich ganz gut, Selbsteinschätzung, gebt mir bitte Geld für Förderung, für dass ich forschen kann, dass ich Projekte realisieren kann. Und dann ist ja auch immer diese Projektion auf jede Informatikfrau sozusagen, dass wir jetzt so das große Role Model sind, wo ich immer denke, ja, Sichtbarkeit ist wichtig und dass es irgendwie Vorbilder gibt, ist sicherlich auch wichtig. Das hält aber häufig uns davon ab, unsere Arbeit zu machen und für unsere Arbeit gesehen zu werden.
Mhm. Fühlst du dich unwohl in so einer Rolle?
Ich glaube, ich werde gerne eingeladen, um fachlich kompetent über Themen zu sprechen, aber ich werde sehr ungern eingeladen, um die Vorzeigefrau zu sein. Das ist mir am Anfang von meiner Informatikkarriere viel passiert und das geht für mich häufig einher mit einem Absprechen von Kompetenzen. Das ist natürlich in der Realität gar nicht so, aber in der Außenwahrnehmung ist das natürlich so. Und am Ende des Tages wollen die jungen Menschen dann vielleicht doch jemand ganz anderes sein. Und ich glaube, es muss auch einfach Vorbilder geben, die nicht so in die Öffentlichkeit gezerrt werden, sondern die einfach an Universitäten da sind, die in bestehenden Strukturen da sind. Aber die können ja nur da sein, wenn wir denen sozusagen die Möglichkeiten über Gelder geben, Forschung zu machen und Mentoring zu machen dann vielleicht. Und die nicht die ganze Zeit das Gefühl haben müssen, hier sitzt jemand an meinem Stuhl und ich muss jetzt noch das 10. Netzwerk treffen und das 5. Mentoring-Programm machen, was mir für meine Karriere und meine akademische Laufbahn eigentlich überhaupt gar nichts bringt.
Also eigentlich ist ja nur das Verlangen da nach einem Alltag oder nach einer Normalität wie bei allen anderen im Prinzip.
Ja, und das ist ja für mich auch Normalität. Mhm. Also,
ja. Also in deinem Umfeld erlebst du es anders vielleicht, als es in der Branche üblich ist?
Also ich würde sagen, es ist so ein bisschen zwiegespalten. Die Realität ist, ich glaube zum Beispiel der Chaos Computer Club, für den ich ja auch ehrenamtliche Sprecherin bin, ist ja generell politisch sowieso sehr progressiv und auch was Strukturen schaffen für die Einbindung von Flinterpersonen zum Beispiel angeht, sehr gut dabei. Also die versuchen wirklich ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Leute wohlfühlen können, in dem Leute Räume haben, über Technik zu sprechen und auch voneinander zu lernen. Wenn man aber dann natürlich in irgendwie, ich sag mal, die, weil du gesagt hast, so ich bin Hackerin, in die Security-Szene guckt, da ist es natürlich anders. Da geht es ja sehr viel darum, nicht nur wer die meiste Expertise hat, sondern wer hat auch die coolste Sicherheitslücke gefunden. Also es ist schon sehr kompetitiv und so kompetitive Umfelder sind natürlich schwierig. So. Ja. Und da können die Kolleginnen noch so nett, also ich habe immer sehr viel Glück mit meinen Kollegen gehabt, muss ich wirklich sagen, die immer sehr supportive, sehr nett waren und auch mich irgendwie vorangebracht haben, sein, dass die Branche an sich ändert sich halt nicht. Aber das ist wahrscheinlich vergleichbar wie, weiß ich nicht, wenn man jemanden aus dem Investmentbanking fragt, wie sich das so anfühlt. Ne? Also das ist, glaube ich, einfach mit sehr viel Druck und sehr viel Competition verbunden.
Ja, super interessant. Du hast gerade schon angedeutet, dass du jetzt den Weg gemacht hast von Hamburg nach Berlin. Was machst du eigentlich in Berlin?
Politikern das Internet erklären. aber das ist nur mein Hobby. ich habe meinen Bachelor hier in Hamburg gemacht und studiere jetzt in meinem Master Informatik in Berlin.
Ja. Was meinst du damit, Politikern das Internet zu erklären? Das stelle ich mir als ähnliche Wand vor, die du gerade eben beschrieben hast.
Ja, also ich glaube, das ist wieder so ein bisschen dieser Magie-Effekt. Also wir sind irgendwie von das Internet ist für alle Neuland zu wir brauchen jetzt Digitalisierung immer und überall und wir brauchen Innovation überall und am besten brauchen wir auch noch KI überall gekommen. Aber die Leute oder die PolitikerInnen, aber ich glaube auch die Gesellschaft weiß häufig gar nicht, worüber wir sprechen. Sowohl aus einer Perspektive, wie diese ganzen Technologien funktionieren und was eigentlich die Realität ist und was eigentlich real ist umzusetzen, als auch, was denkst du, worüber sprechen wir, wenn wir über das Internet sprechen?
Ich jetzt persönlich?
Ja.
Du wirst über andere Dinge sprechen, als ich es tue.
Aber nur, ich habe nur gefragt, was meinst du, wenn du über dieses Internet sprichst?
Boah, das ist echt eine schwierige Frage tatsächlich. Das Internet. Alles von Online-Banking bis Chatgruppe.
Okay. Ich glaube, für die meisten ist das Internet Google, Meta, Instagram, TikTok, ChatGPT.
Ja.
So, das sind aber ja alles nur Plattformen. Das hat ja mit der Infrastruktur Internet schon mal gar nichts zu tun.
Ja.
Aber wenn wir in die gesellschaftliche Debatte gucken, netzpolitisch, reden wir immer über das Internet oder den digitalen Raum, sprechen dann aber nur sehr vereinzelt, also das ist trotzdem inneren wichtig, über Plattformen. im allgemeineren Sinne. Und ich glaube, da fängt es halt einfach schon an, deswegen PolitikerInnen das Internet zu erklären, weil das Internet ist ja eine historisch gewachsene Struktur, die hat einen Verwaltungsaspekt, wie diese technischen Infrastrukturen eigentlich verwaltet werden, wie Standardisierungsprozesse stattfinden und so weiter und so fort. Und das Gleiche gilt ja für Technologien genauso. Dort, auch da gibt es halt Standardisierungsbodies, aber auch einfach Prozesse, die stattfinden. Und das Problem, was wir ja haben, ist, unser ganzes Leben ist ja irgendwie jetzt durchwachsen von Digitalisierung und Technologie. Wir wissen aber eigentlich gar nicht so richtig, was es ist. Wir wissen nur, dass sich was verändert. Mhm. Wir haben noch irgendwie diese Vorstellung von Online- und Offline-Gesellschaftsaspekten, wie man sie auch immer bezeichnen würde. Und wir haben halt einfach Technologien, die von einer sehr kleinen, sehr privilegierten Gruppe von Menschen gebaut wurden, ohne zu berücksichtigen, was vielleicht der wirkliche Need ist, auch wenn sie das natürlich anders claimen. Und an die haben wir uns natürlich so gewöhnt, dass es jetzt natürlich ganz schwierig ist, so etablierte Produkte wieder loszuwerden. Also wenn man jetzt challengen würde, ich weiß nicht, in Nepal den ersten Sturz von einem Government, weil es ein Blocken von sozialen Medien gab. Ja. So, also da sieht man schon, was an Explosionskraft hinter diesen Themen steckt.
Absolut. Ja, interessant. Also wenn du das so beschreibst, ist aber natürlich ja immer so, dass man politisch für eine politische Diskussion oder um es politisch plakativ zu machen, werden Dinge runtergebrochen. Also wenn man öffentlich über Infrastruktur redet, dann denken alle an Brücken, dass da noch Glasfaserkabel, Kita, Schulen, Krankenhäuser und so dazugehören, wird dann gerne mal ausgeblendet. So ähnlich scheint es mir jetzt gerade, wenn du das beschreibst vom Internet, dass man da eigentlich irgendwie so 99% gefühlt weglässt. Du hast dich aber genau dem auch verschrieben, in Anlehnung auch an den Podcast, bei dem du mitwirkst, diese dicken Bretter zu bohren. Also Gesetzgebungsprozesse, politische Prozesse, die versuchen, ganz blöd gesagt, Ordnung zu bringen in genau das, was du gerade beschreibst, einen riesengroßen Komplex, der da aufgebaut wurde. Vielleicht, bevor wir da inhaltlich reingehen, warum überhaupt? Wie bist du dazu gekommen?
Also die Idee kam mir und meiner Kollegin Elisa Lindinger in einer Zeit, wo wir sehr viel Digitalpolitik gemacht haben und wir immer wieder festgestellt haben, dass wir in Institutionen an Punkte stoßen, wo wir nicht so richtig wissen, wie die Institutionen funktionieren und dass wir keinen Impact entwickeln können, wenn wir nicht genau darüber Bescheid wissen, wie die Prozesse im Hintergrund funktionieren. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, das ist aber eigentlich ein total wichtiges, ich sag mal, Prozesswissen, was wir jetzt hier irgendwie anreichern, wir müssen es irgendwie abbilden. Mhm. Und deswegen haben wir uns entschieden, genau das zu machen, also diese Prozesse zu erklären. Und da natürlich Digitalpolitik unser primäres Thema ist, haben wir das anhand von, ich sag mal, eher prominenten digitalpolitischen Themen gemacht. Einfach auch aus der Idee heraus, denen auch noch mal ein bisschen mehr Plattform zu geben und zu erklären, was war da eigentlich los damals, als wir über den NSA-Untersuchungsausschuss gesprochen haben. Also diese massiven Vorwürfe von Spionage gegen die USA und die Enthüllung von Edward Snowden.
Und wie nähert man sich jetzt so einem Thema? Weil das, was du beschreibst, sind ja mehrere Probleme. Also wir haben das Problem, dass in der Gesellschaft nicht unbedingt eine Wahrnehmung dafür ist, wie wichtig diese Themen sind. Wir haben das Problem, das hast du beschrieben, dass bei den PolitikerInnen nicht die Wahrnehmung ist für die Wichtigkeit des Themas und vielleicht auch nicht für die Tiefe des Themas. Und dann kommt noch hinzu, dass das an sich ja auch einfach ein wahnsinnig komplexer Vorgänge sind. Also diese Dinge zu regulieren, wie man das richtig tut, wer das tut, warum man das tut, wann man das tut, das ist ja ein Riesenkomplex irgendwie, wo wahnsinnig viele SpielerInnen zusammenkommen und wo wahnsinnig viele Probleme sich auch irgendwie anhäufen in der Umsetzung und auch das zu verstehen. Kannst du anhand von einem Beispiel vielleicht mal klar machen, wo du quasi beobachtest, wie die Fehler in diesem Prozess sind oder was die Schwierigkeiten sind, diesen Prozess auch zu verstehen?
Also wenn man von der Politik her drauf schaut, ist es natürlich so, dass wir so ein Silicon Valley Mindset etabliert haben, wenn es um Tech Policy geht, nämlich Move fast and break things. Mhm. Das Problem ist natürlich, wenn man das als Unternehmen macht, kann man das machen und dann kann man gut oder schlecht am Ende dabei rauskommen. Wenn man das als Gesetzgeberin macht, dann hat man halt für 10 Jahre ein Problem, weil es meistens irgendwie 3 bis 4 Jahre dauert. Und genau dieses Mindset wird so ein bisschen auf so Tech-Regulierung applied. Also es wird dann gesagt, wir haben hier ein Problem, zum Beispiel, das ist natürlich mein Thema, Kindesmissbrauchsdarstellung im Internet, ja. Können wir uns alle drauf einigen, ist ein Problem. Okay, wir schmeißen da jetzt Technologien drauf und dann ist das Problem gelöst. So,
was sind solche Technologien?
Also, was sie sich vorstellen, ist, dass es im Prinzip, kann man sich das vorstellen, wie ein Programm, was alle Nachrichten, die du rausschickst über deine verschlüsselte Messenger oder auch über deinen unverschlüsselten Messenger, von einem Programm gescannt werden. Und es gibt 2 Unterscheidungen in diesem Thema. Das ist ein häufiges Problem in der Informatik, nämlich Machine Learning Modelle, die Unbekanntes erkennen und es einordnen. Also so klassisches Beispiel, der sagt dir dann, ob da ein Hund auf dem Bild ist. Dann gibt es natürlich auch noch Technologien, die einfach Bekanntes erkennen. Mhm. Das funktioniert dann über einen Hash. Das ist sozusagen eine mathematische Formel, die die Eigenschaften des Bildes abbildet. Und dann kann man eine Datenbank haben, wo diese ganzen Hashes drin sind. Dann wird aus jedem Bild ein Hash gemacht und dann schaut man, war der in dieser Datenbank drin, ja oder nein. Und dann kann man sagen, okay, das ist eine Kindesmissbrauchsdarstellung, die schon im Umlauf ist oder halt nicht. Bei den Erkennen von unbekanntem Material ist halt natürlich irgendwie künstliche Intelligenz im Spiel. Die guckt dann, wie alt sind, schätzt sie die Personen auf dem Bild, wie viel nackte Haut ist da zu sehen, in welcher Relation stehen die zueinander. Das Problem ist natürlich, die kennt keinen Kontext. Also die KI kann nicht unterscheiden, ob ich jetzt gerade ein Bild von meinem Kind im Planschbecken an seine Oma sende oder ob ich das gerade austausche.
Ja.
So. Und bei diesen Hash-Datenbanken, wenn es dann wirklich dieser reine mathematische Hash ist, kann man den natürlich relativ schnell knacken, indem man einen Pixel in dem Bild flippt. Dann ist es ein komplett anderer Hash. So funktioniert diese Funktion nun mal, dass wenn das Bild minimal anders ist, ist das Ergebnis auch komplett anders.
Ja.
Da gibt es dann halt auch unterschiedliche Überlegungen, das mit KI-Modellen zu machen, damit also fast ähnliche Bilder den gleichen Hash haben. Das kann man natürlich auch wieder angreifen, wenn man rausfindet, wie dieses Modell funktioniert. Da gibt es diverse Sachen. Also das ist im Prinzip sozusagen eine Sache, die sehr viele Probleme mit sich zieht. Und jetzt haben wir nur über die Erkennung geredet. Was das aber natürlich auch bedeutet, weil wenn wir sagen, okay, die meisten Menschen würden sagen, wenn ich einen verschlüsselten Messenger benutze, dann ist ja das Versprechen, dass wirklich nur ich und die Person am anderen Ende, an die ich das schreibe, lesen kann oder sehen kann, was wir uns hier gerade schicken.
Ja.
So, und so ist natürlich die Technologie auch gebaut. Ja. Dass wirklich nur, wenn ich mein iPhone entsperrt habe und vielleicht noch meine Signal-App entsperrt habe, wenn ich die auch noch irgendwie gesichert habe, dann sehen kann, was mir geschickt wurde. Ja. Und dass das bei der Person auf der anderen Seite genauso ist. Das heißt, der nächste Schritt, wenn wir jetzt schon gesagt haben, okay, das ist schon schwierig mit der Detektion, den wir dann machen müssen, ist natürlich auch schwierig, verschlüsselte Kommunikation auszulesen. Was das de facto bedeutet, ist, dass es im Prinzip eine Hintertür in meine Applikation geben muss, wo diese Art von Daten hin abfließen kann. Und was das dann im Großen bedeutet, ist, die Applikation hat eine Hintertür und die Verschlüsselung existiert nicht mehr.
Ja.
So.
Und dann hat man ja auch in der Sekunde keinen Einfluss mehr darauf, wer es mitliest, wann es mitgelesen wird.
Genau,
und unter welchen Umständen.
Die Technologie läuft ja auf dem Gerät selber, aber das, was ausgeleitet wird, darüber hat man dann keine Entscheidungsgewalt mehr und das führt dann halt vertrauliche Kommunikation vollkommen ab absurdum.
Ja.
Und das ist natürlich nicht nur ein Problem für Bürgerinnen und Bürger, das ist auch ein Problem für Politikerinnen und Journalistinnen und alle Menschen, für die auch Berufsgeheimnis und Vertraulichkeit total wichtig ist. Und was wichtig ist zu verstehen, ist, Verschlüsselung ist entweder für alle funktional oder es ist für alle kaputt. Jetzt habe ich noch nicht erklärt, wie man sich dem nähert, aber das ist sozusagen das, womit wir ständig konfrontiert sind in der Politik.
Ja.
So, und jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, Ein vernünftiger Approach wäre ja zu sagen, okay, wir nehmen Wissenschaftlerinnen und die erklären dann, was das Problem ist und dann hoffen wir auf das Beste. Dafür gibt es ja auch zum Beispiel Anhörungen in Ausschüssen im Bundestag, wo Expertinnen geladen werden. Große Überraschung, alle Expertinnen waren sich einig, dass dieses Thema, was in dieser Regulierung vorgeschlagen wird, der Nickname ist Chatkontrolle, eine blöde Idee ist und dass wir es nicht machen sollten.
Ja.
So, und nichtsdestotrotz ist dieses Thema seit 3 Jahren im politischen Prozess und es wird immer wieder versucht,
ja,
das erneut hochzubringen. Und ich kann mal sagen, wie ich mich damals genähert habe. Ich habe auf Twitter gepöbelt, dass mal irgendjemand irgendwas gegen dieses Thema machen sollte. Dann ist ein Sprecherkollege vom CCC auf mich zugekommen, hat gesagt, wir haben leider gerade keine Kapazitäten, weil wir müssen uns um biometrische Massenüberwachung kümmern, also Gesichtserkennung, ja, im öffentlichen Raum. Aber mach du das doch mal. Und dann war ich so, okay, dann mache ich das halt jetzt. Und so bin ich dazu gekommen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass, und das haben wir auch, glaube ich, als Chaos Computer Club so ein bisschen verkackt, wir schaffen es irgendwie digitalpolitisch nicht, die Leute mitzunehmen.
Mhm.
Also außer es geht um irgendwie so diese großen Überkomplexe von großen Tech-Millionären gehören die Plattform und das ist ein Problem. Peter Thiel baut Überwachungssoftware, die Deutsche einsetzen wollen, ist vielleicht keine gute Idee. Wir schaffen es nie, diese Einzelthemen mitzunehmen. Und wir schaffen es nie, die Leute längerfristig für zu begeistern. Weil ich glaube, wenn diese Prozesse kritischer begleitet werden würden oder Bürgerinnen einfach viel früher sagen würden, das möchte ich nicht, dann hätten wir, glaube ich, einen anderen Spielraum. So sind wir ja gerade häufig einfach nur die Datenschutz-Ultras, die wieder gegen irgendwas sind,
ja,
was Strafverfolgungsbehörden im Weg steht.
Ja.
Was ja gar nicht stimmt, aber das ist natürlich immer das Feld, was an dieser Stelle aufgemacht wird.
Es klingt ein bisschen wie ein deutsches, klassisch deutsches Problem auch. Es wird wahrscheinlich international nicht anders sein, aber es klingt nach einem klassisch deutschen Problem, dass Sensibilität für das, was du beschrieben hast, von diesem Falschwahrnehmung des Internets als nur soziale Medien, dass es so eine gesellschaftliche Breite hat. Also inwieweit fehlt denn in der Gesellschaft vielleicht die Wahrnehmung dafür, dass bürokratische Vorgänge, Gesetzgebungsprozesse nicht nur einen Einfluss haben auf ich darf nicht klauen und ich weiß nicht, wie mein Mietrecht geregelt ist oder mein Arbeitsrecht, sondern auch, wie das digitale Leben irgendwie organisiert ist. Also fehlt da einfach eine Sensibilität? Hat man da irgendwas verpennt? Wie kann man das vielleicht auch zurückgewinnen?
Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Approach, dass der digitale Raum rechtsfreier Raum ist. Das ist auch was man häufig von Politikern hört. Der digitale Raum ist ein rechtsfreier Raum, aber er darf nicht rechtsfrei bleiben. Wir müssen etwas tun.
Ja.
Und was das dann meistens ist, ist so, ich sag mal, Law-and-Order-Strategien. Die sind natürlich total gegensätzlich zu dem, als was das Internet eigentlich mal gedacht war. Das ist auch international so. Und ich glaube, man muss so ein bisschen wegkommen von, wir müssen jetzt was ändern daran, dass das Internet rechtsfreier Raum ist. Ich glaube, wir müssen einfach in Frage stellen, ob der Status quo von Technologie ist, der ist, den wir wollen. Und wenn er das nicht ist, und das stellen wir ja gerade fest, dass er das nicht ist, was wir stattdessen wollen, kommt dann halt auch wieder in dieses Ping-Pong von Eltern und Kinder und Jugendliche sind total überfordert von sozialen Medien. Also verbieten wir jetzt soziale Medien, bis man 16 ist. Und dann haben wir das Problem gelöst. Wir haben das Problem natürlich nicht gelöst, weil wenn die 16 werden und dann auf Instagram sind, haben die genauso wenig Medienkompetenz wie mit 11. So, und haben auch nichts gelernt. So, meine Generation von uns wird immer so erwartet, wir sind Digital Natives. Was wir vielleicht als Nutzerinnen sind, also es fühlt sich sehr natürlich für uns an, im digitalen Raum uns zu bewegen, aber die Side-Effekte verstehen wir nicht. Und deswegen können wir auch unsere Kinder und Jugendlichen nicht dabei begleiten, das richtig zu benutzen, weil wir ja selber gar nicht wissen, warum, was, wie, wo. Ne? Und das ist ja eigentlich das, wo wir reingehen müssen. Und wo wir zum Beispiel, wenn wir jetzt über Plattformregulierung sehr konkret sprechen, uns auch fragen müssen, okay, wir haben eine Political und Targeted Ads für Kinder und Jugendliche ist verboten. ist auch schon unter Datenschutzgrundverordnungsperspektiven problematisch gewesen. Wäre es nicht eigentlich gut, wenn es für alle verboten wäre? Weil, also, wir wollen das für unsere Kinder und Jugendlichen, weil wir diese Dynamiken problematisch finden. Mhm. Also ich glaube, wir müssen auch viel mehr von der Seite denken, nämlich nicht zu sagen, wir machen das, um die Kinder zu beschützen, sondern so eine gestalterische Perspektive einnehmen. Was für einen Raum wollen wir eigentlich hier schaffen für uns alle? Weil diese Aufmerksamkeitsdynamiken, die Plattformen haben, sind ja für uns alle ein Problem und nicht nur für Kinder und Jugendlichen. Mhm. Und die sind auch für die gesamte Gesellschaft ein Problem. So, und ich glaube, das sind alles Fragen, die eigentlich breiter diskutiert werden müssten, die aber natürlich auch mit der bitteren Wahrheit einhergehen, dass wir vielleicht nicht mehr doomscrollen sollten.
Ja.
Ne? Und dass wir das auch vielleicht nicht mehr unseren Kindern und Jugendlichen so vorleben wollen sollen, wie auch immer. Trotzdem haben wir natürlich auf der anderen Seite dieses Thema, dass soziale Medien ein unheimlich wichtiges Partizipationswerkzeug für Kinder und Jugendliche sind. Gerade die, die während Corona jugendlich waren, sich auch nur darüber ausgetauscht haben und das auch irgendwie deren einzige Möglichkeit ist, partizipativ am politischen Prozess teilzunehmen. Also das sind ja viele Konflikte, die dastehen, aber ich glaube, was wenig bringt, ist dieses Überverbotsding. Mhm. Also ich, nicht im Hinblick auf politische Werbung und Targeted Ads. Ich glaube, eine sehr klare Regulierung von diesen Plattformen, die sehr viel Macht haben, ist sehr wichtig. Mhm. Und auch das zur Verantwortung ziehen. Aber im Hinblick auf Kinder und Jugendliche bringen halt, also wissen wir alle, haben Verbote noch nie wirklich viel gebracht.
Was du aber ja beschreibst, ist ja eigentlich das große Paradox, was über dem allen so ein bisschen schwebt. Also du beschreibst, dass diese Plattformen und einzelne kleine Gruppen so wahnsinnig mächtig sind und auch einen wahnsinnigen Macht Einfluss haben im Internet, im digitalen Raum. Und gleichzeitig macht ja jeder von uns freiwillig mit, also will diese Plattform nutzen. Dann gibt es die gesellschaftliche Dynamik, die sich irgendwie eingesetzt hat, vielleicht auch aufgrund des Demokratieversprechens des Internets, dass man auch teilnehmen muss im Zweifel. Also um politische Willensbildung zu betreiben, um Unterhaltung zu haben, um Austausch zu haben, Kommunikation, Neues zu lernen, whatever. Also das Internet ist ja auch ein wunderbarer Raum des Lernens sozusagen, mal ganz pathetisch gesagt. Aber wir wollen daran freiwillig mitnehmen, dann gibt es aber diesen Kipppunkt, an dem wir eigentlich nicht nur freiwillig mitmachen, sondern wir müssen auch mitmachen. Gleichzeitig gehört dann aber ein großer Teil des Internets, auf dem wir uns austauschen, einfach einigen wenigen. Und dann beschreibst du, wie schwierig es ist, rechtlich gegen bestimmte Dinge vorzugehen. Also du hast jetzt ja beschrieben, man schmeißt Technologie auf ein offensichtlich verbrecherisches Vorgehen.
Naja, und ein offensichtlich gesamtgesellschaftliches Problem.
Mhm, ja.
Also das ist so mein Lieblingssatz. Es gibt keine einfachen Lösungen für komplexe gesellschaftliche Probleme. Und auch komplexe technische Lösungen sind keine Lösungen, weil es ein systemisches Problem ist.
Ja. Und ja, genau. Und wenn ich mir das jetzt aber angucke, die freiwillige Partizipation, gleichzeitig ist es nicht so richtig freiwillig und es gehört aber einigen wenigen. Jetzt müsste man ja sagen, wenn man dieses Problem erkannt hat, dass da Dinge passieren, die nicht in unserer Hand sind und dass es komplex ist, vielleicht auch darauf zu reagieren. Wo ist denn, und damit beschäftigst du dich ja auch wahnsinnig viel, so eine Organisation wie die EU? Also welchen Einfluss hat denn die Gesetzgebung überhaupt noch auf bestimmte Prozesse? Welche Macht hat Gesetzgebung und die findet ja nun mal für Europa wahrscheinlich, würde ich mal sagen, in der EU statt und nicht auf Bundesebene.
Also ich glaube erstmal, der Ansatz zu sagen, wir machen das auf EU-Ebene, ist sehr klug.
Mhm.
Wir haben natürlich immer das Problem, dass wir beim Internet ein globales Phänomen haben und das sozusagen national oder ich sage mal kontinental zu regeln, ist natürlich relativ schwierig, weil dann geht man auf einen anderen Kontinent und dann sind die Regeln andere. Da würde dann die Wirtschaft sagen, ja, das ist uns für uns total das Problem wegen Rechtssicherheit, bla bla bla. Wo ich denke, naja, aber wenn du ein Produkt nach Deutschland importierst, dann musst du dich ja auch an die Gesetzesauflagen halten. So.
Ja.
Und wieso sollte es bei Digitalprodukten eigentlich anders sein? Und ich glaube, das Traurige bei der EU ist ja eigentlich, dass wir super stark sind, da drin zu sagen, okay, Datenschutz ist ein ernstzunehmendes Problem, das ist ein Recht, was unsere Bürgerinnen und Bürger haben. Wir schreiben eine Datenschutzgrundverordnung.
Mhm.
Okay, Plattformmacht ist ein Problem. Wir schreiben ein Gesetz, die Plattformmacht reguliert und auch digitale Marktmacht reguliert. KI ist ein Problem. Wir schreiben ein Gesetz, was KI reguliert. Also die Gesetze sind ja da und der Wille ist ja da und die Macht ist auch da. Das Problem ist dann im Zweifelsfalle die Umsetzung. Also wenn man so einen Gesetzesprozess hat in der EU, gibt es halt erstmal den ganzen Prozess, wie es zu diesem Gesetz kommt und der Text wird ausgehandelt und es dauert halt mindestens 3 Jahre. Und dann gibt es ja sozusagen diese Implementierung des Gesetzes und dann die Durchsetzung des Gesetzes. Und da ist dann halt immer so das Thema, wie viel Wille ist dann noch da, die Behörden mit den richtigen Mitteln auszustatten, um diese Sachen durchzusetzen.
Mhm. Ja. Und vielleicht auch, wie viele Möglichkeiten sind da? Also wie viele Möglichkeiten hat man überhaupt, eine Behörde mit bestimmten Mitteln auszustatten?
Das kommt natürlich auch dazu, aber häufig ist es halt auch einfach der Wille.
Ja.
So. Und es hängt natürlich dann immer an den nationalen Regierungen, an den Parteien, die gerade an der Macht sind, auch an dem, ich sag mal, an der Wahrnehmung von macht zum Beispiel Datenschutz alles komplizierter für uns und tut es überhaupt was für uns? Also was ist eigentlich von dem Versprechen der Datenschutzgrundverordnung übergeblieben? Ne? Das wird ja jetzt auch wieder viel diskutiert und das heißt ja auch immer so, Datenschutz ist ein totales Hindernis, wo man halt immer ganz klar sagen muss, Datenschutz ist grundsätzlich kein Hindernis, aber wenn du dein Produkt halt fertig baust und mich dann fragst, ob es ein Datenschutzproblem gibt, dann ist es natürlich ein Problem. So, das ist halt einfach dumm. Und das ist ja genau das Gleiche, was bei IT-Security auch passiert. Es ist ja nicht so, dass eine Firma hingeht in den meisten Fällen und sagt, okay, ich möchte gerne dieses Produkt bauen. Das sind die Angriffsszenarien, das sind die Risiken. Und jetzt gucke ich, dass ich die Architektur so gestalte, dass das nicht abgedeckt ist, sondern es ist so, in der Branche läuft es ja meistens so, ich habe hier mal eine App gebaut.
Kannst guck du da mal drüber gucken?
Guckt mal, ob die sicher ist. Ja. Und dann kommst du, also das ist ja auch das Frustrierende, in der IT-Sicherheitsbranche zu arbeiten, sind ja immer die gleichen Sachen.
Ja.
So.
Aber das heißt ja quasi, und das geht ja auch dann zurück auf die Frage, welche Macht man als Gesetzgebung überhaupt hat. Es ist ja immer reaktiv. Und reaktiv bedeutet, ein wenig innovatives, salopp gesagt, Dickschiff wie die EU reagiert auf etwas, was mega schnell in der Lage ist, sich zu verändern und schnell zu sein. Also auf Plattformlogiken, auf die Umstellung von bestimmten Algorithmen. Und dann braucht es aber 3 Jahre, so ein Gesetz zu implementieren. Bis dahin ist der Online-Markt oder das, was Anbieter anbieten, was Produkte irgendwie auf dem Markt, was es an Produkten auf dem Markt gibt, ja schon eine völlig andere Welt geworden. Also fehlt nicht ein bisschen der Raum für Vorabgestaltung? Gibt es überhaupt sowas wie eine Vorabgestaltung gesetzmäßig?
Nein, weil wir ja nicht vorhersagen können, was in den nächsten 5 Jahren passiert. Aber das.
Aber jetzt mal ketzerisch gesagt, ich konnte ja, doofes Beispiel vielleicht, ich weiß es nicht, ich konnte ja bei der Einführung vom bürgerlichen Gesetzbuch Dinge vorwegnehmen, die vielleicht noch gar nicht passiert sind. Also ich konnte ja regeln, wie bestimmte Dinge ablaufen, welche Transaktionen illegal sind, welche nicht, wie bestimmte Handlungen dazu führen, dass man sich täuschend verhält, nicht täuschend verhält. Also man könnte ja eigentlich einen Rahmen schaffen, wo man sagt, das sind so die Basics irgendwie, so ein digitales Grundrecht oder sowas.
Ja, aber das müsste halt sehr. Also das ist so ein bisschen die Krux und das sieht man auch zum Beispiel an Gesetzgebungen wie den AI Act, der die Regulierung von künstlicher Intelligenz regelt, dass wenn man das für Technologie versucht, dann ist man flughöhenmäßig eher so auf Satellitenhöhe und lässt dann halt ganz viel Gestaltungsspielraum für die Implementierung und Auslegungsspielraum für die bestimmten Pattsituationen, weil wir es halt bei Technologie mit einer Entwicklung zu tun haben, die so schnell und teilweise auch so unvorhersehbar ist. Also ich meine, ich glaube, Machine Learning ist ein gutes Beispiel dafür oder KI. Ich meine, die Algorithmen teilweise, die haben wir ja schon seit vor 2000. So. Wir hatten einfach nur nicht die Rechenpower, die zu verwenden. Jetzt haben wir die Rechenpower und können auf einmal diese Algorithmen benutzen. Aber vor 30 Jahren hätte dir jeder gesagt, Machine Learning, KI, nee. So. Und das macht es halt, das macht die Komplexität von dieser Gesetzgebung aus, dass ich einen Rahmen schaffen muss für Sachen, also sozusagen rote Linien ziehen muss für Sachen, die gehen sollen und die nicht gehen sollen, ohne zu spezifisch auf aktuell existierende Technologien einzugehen, weil die natürlich, wenn das Gesetz implementiert wird, wahrscheinlich nicht mehr so sind. Und das macht das natürlich, kann es dann natürlich auch sehr schnell zahnlos machen.
Mhm.
Ja, aber es ist natürlich total wünschenswert, aber um sowas wie ein digitales Grundrecht zu etablieren, müssten wir ja erstmal anerkennen, dass wir das brauchen. Also es gibt natürlich irgendwie so das Gesetz auf Meinungsfreiheit und Privatsphäre, was auch in der UN-Menschenrechtscharta verankert ist. Aber es gibt ja nichts, wo wir sagen, okay, das sind die Sachen, die wir wollen und die wir nicht wollen. Mhm. Und dafür bräuchte es ja aber diese Öffnung der Gesellschaft zu sagen, ja, wir haben dieses Internet, wir können aber auch anerkennen, dass das nicht so gut ist, wie es ist und dass wir uns dem auch nicht aussetzen möchten oder können als Gesellschaft. Und das sind unsere roten Linien. Und manchmal werde ich so gefragt, so, wo ist diese rote Linie für dich? Und dann sage ich immer, ja, die rote Linie ist halt überschritten und wir müssen jetzt einfach schauen, wie wir das wieder zurückschieben. Ne? Mhm. Also wie machen wir, dass wir wieder Selbstwirksamkeit und informierte Entscheidungen haben, wenn es um unsere Daten zum Beispiel geht.
Kommen wir vielleicht nochmal einmal zurück auf das Thema Chatkontrolle, was du vorhin angefangen hast. Jetzt hast du erzählt, der erste Schritt ist immer, wir schmeißen Technologie drauf. Wirft dann plötzlich 10 neue Fragen auf, weil auffällt, die Technologie, die wir draufschmeißen, hat in sich schon rechtliche, gesetzliche Probleme. 2022 hat das Ganze begonnen, sagst du, für dich, die Auseinandersetzung damit, die intensive. Im Zweifel werden deine Forderungen ja dadurch erfüllt, dass es einfach an den Mühlen der Bürokratie zermalmt wird, weil es einfach niemals dazu kommt, dass die gesetzliche Grundlage geschaffen wird, solche Technologie zu nutzen.
Ja, das ist auch, glaube ich, immer so ein bisschen die Krux beim Netzpolitik machen, dass wir halt, also ich würde nicht sagen, es ist immer reaktiv, aber es ist immer so, dass PolitikerInnen kommen und sagen, wir haben jetzt diese Technologie, die könnte das und das gesellschaftliche Problem lösen, voll die gute Idee, oder? Und dann sagt es so, nee, also technisch gesehen ist das eine blöde Idee und die Probleme, die ihr damit lösen wollt, löst sie auch nicht so richtig. Und dann sagt die Politik, ja, aber also symbolisch ist es ja total wichtig, was für Kinderschutz zu tun. Wir machen jetzt trotzdem dieses Gesetz. So, ne? Aber es sind, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es sind die Mühlen der Demokratie. Ich glaube, es gibt einfach eine Uneinigkeit zwischen den Mitgliedstaaten, wann verschlüsselte Kommunikation gebrochen ist oder nicht. Ja. Es gibt halt die Seite, die sagt, diese Erkennungstechnologie, die ich gerade erklärt habe, wie man die Inhalte scannen kann und was dafür passieren muss, heißt Client-Side-Scanning. Und es gibt halt Mitgliedsländer, die sagen, Client-Side-Scanning bricht die Verschlüsselung nicht. Und es gibt Mitgliedsländer, die sagen, doch. So, was ja auch die technische Realität ist.
Was ist denn, wenn man jetzt nicht einfach Technologie draufschmeißt, die neue Probleme schafft, was ist denn deiner Meinung nach eine Alternative zu solchen Technologien, zu solchen Gesetzgebungsprozessen, die den Eingriff durch den Staat ermöglichen oder den Eingriff durch, das habe ich vielleicht auch noch nicht ganz verstanden, ja eigentlich auch Privatfirmen, weil es muss ja eine Kooperation irgendwie geben. Also WhatsApp, Signal und Co. müssen ja irgendwas zulassen, was staatlich dann einen Eingriff ermöglicht. Also da wird ja sozusagen das Vertrauen der NutzerInnen von zwei Seiten dann missbraucht, vielleicht aus unserer Sicht, aber es gibt ja einen Eingriff eigentlich von zwei Seiten. Also auch die Firma selbst, der Hersteller selbst muss ja Datenschutzpolicy aufbrechen.
Genau, also die Firmen würden de facto dazu verpflichtet werden, Technologien zu entwickeln, die das können.
Ja.
Die werden natürlich nicht von staatlicher Seite gestellt. Das kann die EU gar nicht leisten. Klar sagt sie natürlich, für kleine mittelständische Unternehmen würde sie abgesegnete Technologien stellen. Mhm. Ich sage immer so gerne, ich bin Informatikerin und keine Medienpädagogin und auch keine Expertin für Kindesmissbrauch und Kinder- und Jugendarbeit. Deswegen bin ich ja wahrscheinlich die falsche Person, um konkrete pädagogische Vorschläge zu machen. Ich denke aber, dass wir noch 100 Schritte davon entfernt sind, dass sowas überhaupt nötig wäre. Erstmal müssen wir mal das Problem analysieren. Also die Verbreitung von Kindesmissbrauchsdarstellungen findet ja nicht über Messenger-Dienste statt. Mhm. Das ist schon mal das erste Problem. Die Verbreitung von Kindesmissbrauchsdarstellungen findet primär im sogenannten Darknet statt, weil da erstmal der geheime Raum ist, in Anführungsstrichen, um diese Sachen zu besprechen und zu verhandeln. Und weil wir natürlich von immensen Datenmengen sprechen. Wir sprechen ja jetzt nicht darüber, dass sich zwei Menschen Kindesmissbrauchsdarstellungen hin und her schicken. Wir sprechen ja von Netzwerken, die Massen an Kindesmissbrauchsmaterial austauschen. Und dafür braucht es natürlich Server, verschlüsselte Dateisysteme und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ja schon mal die erste Analyse, dass wir uns ja eigentlich auf das Problem vielleicht fokussieren sollten. Und da gibt es ja auch Erfolgsmeldungen von deutschen Strafverfolgungsbehörden, die solche Netzwerke hochgenommen haben. Der zweite Schritt ist, was passiert eigentlich mit den Meldungen von solchen Darstellungen, wenn die bei den Strafverfolgungsbehörden erfolgt sind? Werden die gelöscht? Die Recherchen von Journalisten zeigen halt nein. Das heißt, es werden solche Sachen gemeldet, es wird, und die Strafverfolgungsbehörden verfolgen dann diese Sachen auch entsprechend. Sie werden aber nicht gelöscht. Das heißt, die werden nie aus diesem Kreislauf rausgenommen, diese Bilder. Löschen wäre ja auch schon mal eine Maßnahme. Dann haben wir schon mal weniger Bilder im Umlauf. Dann ist natürlich ein dritter Schritt dieses ganze Thema Sensibilisierung für Missbrauch in der Gesellschaft. Da gab es auch vom Bundesfamilienministerium so eine Kampagne, die hieß Schau nicht weg. Die meisten solcher Straftaten passieren ja im persönlichen Nahfeld. Zumindest, wenn es um sehr kleine Kinder geht. Und Sensibilisierung zu schaffen, was müssen wir als Gesellschaft machen, damit sowas nicht passiert und auch solche Missbrauchsfälle wie in Sportvereinen, in der katholischen Kirche etc. lückenlos aufzuklären, das gehört natürlich auch dazu. Und dann hat man natürlich noch eine weitere Säule und das ist natürlich diese ganzen Kinder und Jugendlichen, die über irgendwelche Instagram-Seiten und Chatgruppen in diese Missbrauchsmaschinerie geraten. Und auch da ist natürlich wieder Medienbildung gefragt und irgendwie ein offline-soziales Netzwerk, die Awareness dafür haben, solche Sachen aufzufangen. Und das sind ja schon relativ viele Sachen, die man machen könnte, wo man vor allen Dingen auch Geld reinstecken könnte. Aber gerade verbrennen wir ja sozusagen in der Verwaltungsmaschinerie seit 3 Jahren Geld, um dieses Problem zu lösen. Und wir haben es nicht gelöst. Und angenommen, es würde in Kraft treten, hätten wir erstmal das Problem, dass viele Messenger-Dienste einfach den europäischen Markt verlassen würden. Dass wir dann das Geld verbrennen würden, um diese Technologien zu entwickeln. Den Betroffenen ist damit aber aus meiner Perspektive noch kein Stück geholfen.
Ein Problem dabei ist ja aber auch, und das ist vielleicht auch ein Teil der Frage nach so einer Art von digitalem Grundgesetz, es gäbe ja auch da wieder Alternativen, den Versuch zu wagen, bestimmte Räume im digitalen Raum zurückzuerobern in Form von europäischer Technologie, in Form von auch staatlichen Kooperationen, also europaübergreifende Maßnahmen, dass man nicht in diese Zwickmühle kommt, die wir jetzt ja auch besprochen haben. Also ich bin Nutzer in einer Plattform, aber die verhält sich schon mal so, dass es mir nicht gefällt, plus die rechtlichen Grundlagen, die von der EU kommen, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Chatkontrolle, führen irgendwann dazu, dass dieser Messenger sich zurückzieht aus dem Markt, weil er nicht aus der EU kommt, weil da einfach wahnsinnig viele Datenschutzprobleme sind. Also auch da müsste es doch Bestrebungen geben, andere Infrastruktur digital aufzubauen. Existieren diese Vorstöße? Weil der Ruf nach einer PayPal-Alternative ist, glaube ich, so laut wie noch nie gewesen. Ich glaube, es gibt ja auch jetzt was, aber es ist nicht das, was es versprochen hat. Also wo sind die Bemühungen, das irgendwie neu zu denken, anders zu denken? Oder funktioniert das nicht in einer Organisation wie der EU?
Also ich glaube, erstmal zum Beispiel ist ja Signal vielleicht ein gutes Beispiel für eine Plattform, die sehr gut funktioniert und auch sehr gut gedacht ist. Das ist einfach eine Stiftung, die funktioniert über Spenden. Das Protokoll ist Open Source und die hat keine kommerziellen Interessen. So. Und sie schaffen es ja auch inzwischen, wenn man der Präsidentin von Signal zuhört, das Produkt so zu bauen, dass es vergleichbar ist zu kommerziellen, also von der Usability zu kommerziellen Produkten, weil immer ja am Anfang, wenn wir über alternative Plattformen sprechen, dieses Argument ist, ja, aber das ist so komplex zu nutzen, die Usability. Also wann hast du das letzte Mal eine verschlüsselte E-Mail geschickt?
Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal eine verschlüsselte E-Mail verschickt
habe. Siehst du? Genau. weil die Usability halt einfach scheiße ist. So. Und da,
ich musste einmal was machen für die Post oder für irgendwas, für meinen Ausweis, ich weiß
Post
nicht.
Post-Ident.
Ja, das war ein Riesenhassel.
Genau. Also das ist natürlich aber auch die Verbindung, die die meisten Menschen haben mit Datenschutz und digitaler Sicherheit. Das war ein Riesenhassel. Das ist ja so deutsche Verwaltungsdigitalisierung in einem Bild. Wir sehen schon in der EU, es gibt in Deutschland ein Projekt, das heißt Sovereign Tech Fund, beziehungsweise jetzt ist es die Sovereign Tech Agency, die wird auch von der Bundesregierung gefördert. Die fördern zum Beispiel Open Source Software. Mhm. Und zwar elementare Open Source Software Produkte, also die, die halt unsere technische Infrastruktur am Laufen halten. Das heißt, zumindest, sag ich mal, die Projekte, die sozusagen unsere Brücken und Straßen sind, werden schon mal gepflegt. Das ist schon mal gut. Und dann, wenn wir über diese alternativen Plattformen sprechen, kommen wir natürlich schnell, jetzt ist ja irgendwie die große Alternative für die meisten Leute, Blue Sky zum Beispiel. Für andere ist dann Mastodon. Das ist alles, heißt ja Fediverse. Das hat wahrscheinlich noch niemand von den Zuhörern gesagt, wenn sie nicht so tief in Technologie drinstecken. Das ist ein Protokoll, das diese Art von Plattform ermöglicht. Mhm. Und das ist ja auch erstmal, das ist erstmal gut. Da gibt es eine chronologische Timeline. Es gibt unterschiedliche Server sozusagen. Das heißt, ich kann mir einen Server aussuchen, auf dem ich wohne mit meinem Account und dann kann ich aber auch andere Leute auf anderen Servern finden, so ein bisschen wie eine E-Mail schreiben an eine andere Domain, kann man sich das vorstellen und kann das auch in meinem Feed sehen. Mhm. Also es ist föderiert, technisch gesehen. Da kommen wir aber natürlich trotzdem an Grenzen, weil es hängt ja dann immer noch an den einzelnen Hosts von diesen Servern, was für Regeln die auf diesen Servern enforcen. Wie funktioniert Content-Moderation?
Ja.
Es gibt dann natürlich auch so Server, die gut gepflegt sind, die dann auch bestimmte Spam-Instanzen blocken. Mhm. Aber das sind dann halt im Zweifelsfall wieder ehrenamtliche IT-Admins, an denen dann diese Infrastruktur hängt.
Mhm. Was ich daran so spannend finde, ist, auch wenn du das erzählst, wenn, und das ist ein klarer, irgendwie, das greift ja auch wieder das auf, womit wir das Gespräch begonnen haben. Wenn ich persönlich an das Internet nochmal jetzt denke, dann denke ich, ich bewege mich da, so wie du es beschrieben hast, auch meiner Generation entsprechend total nativ. Also alle Oberflächen sind für mich, auch wenn sie neu sind, wenn sie anders sind, sehr schnell zu begreifen. Ich verstehe die Zusammenhänge, weiß, wie das funktioniert. Also alles Oberflächliche ist für mich total greifbar, verständlich und super schnell, was vielleicht dann schon für meine Mutter nicht so war oder ist. Was dahinter steckt, ist aber eine Blackbox. Also jegliche Technologie. Ich kann versuchen, das zu verstehen und man funktioniert dann ja meistens mit irgendwelchen Vergleichen. Jetzt hast du gerade Brücken und Straßen gesagt. Wenn ich über eine Brücke fahre, dann verlasse ich mich drauf, dass da x TÜV-Normen eingehalten wurden, damit die hält. Wenn ich über eine Straße fahre, dasselbe. Die hat aber irgendwer irgendwann mal gebaut, aber ich verstehe irgendwie ungefähr, wie diese Straße zustande gekommen ist. Das ist beim Internet nicht so. Also ich habe gar keine Ahnung davon, was da im Hintergrund passiert, das, womit du dich eigentlich auch beschäftigst. Wenn ich, der nun auch recht digital inzwischen lebt, wie ich denke von mir selbst, aber wahrscheinlich auch begrenzter, als du es sagen würdest, ist das nicht gefährlich, weil das einen Großteil der Menschen ja betrifft? Also ein Großteil der Gesellschaft hat überhaupt keine Ahnung davon, wer eigentlich diese Brücken und Straßen baut, wie das aussieht, wie das funktioniert. Denkst du manchmal, dass, oder beißt du nicht manchmal ins Kissen oder schreist du nicht manchmal ins Kissen, dass so wenig Menschen so wenig Ahnung davon haben, wie diese ganze Infrastruktur funktioniert? Müsste es das nicht eigentlich viel intensiver im Diskurs geben?
Also vielleicht provokative Frage. Funktioniert unsere Infrastruktur besser, weil wir wissen, wie eine Straße oder eine Brücke funktioniert? Oder die Bahn?
Die Gefahr, es nicht zu verstehen, ist, glaube ich, geringer. Also wenn ich jetzt weiß, wie eine Brücke gebaut wurde, dann kenne ich, weil ich lange in diesem Land lebe, auch den Prozess, der gemacht werden muss, um so eine Brücke zu bauen. Das heißt, ich kann mich wahrscheinlich darauf verlassen, dass ich da jetzt noch 20 Mal drüber fahren kann und ich kann darauf bauen, dass ich wahrscheinlich ungefähr in einem Jahr, vielleicht sind Brücken in Deutschland aktuell auch echt ein schlechtes Beispiel, aber ich kann mich zumindest in den meisten Brücken, wenn sie jetzt nicht gerade in Dresden stehen, darauf verlassen, dass ich da in einem Jahr auch noch drüber fahren kann. Also, dass mein Weg zur Arbeit oder zu meiner Mutter oder zu meinen Freunden sich nicht verändert. Das gilt ja nicht fürs Internet, das gilt ja für bestimmte Infrastrukturen einfach nicht, die digital sind.
Aber ich glaube, also es ist ja, also ich finde diese Forderung zum Beispiel nach Transparenz von Algorithmen total wichtig, einfach für eine Verständnisfrage. Ja. Aber nur weil ein Algorithmus transparent ist, heißt es ja nicht, dass er nicht weniger gefährlich wird.
Das stimmt.
Und nur weil eine Plattform transparenter wird, heißt es ja nicht, dass sie weniger Monopolmacht hat. Das ist jetzt eine, ich würde sagen, eher eine wirtschaftliche, kartellrechtliche Frage, die wir uns da stellen müssen. Nämlich, wollen wir, dass zum Beispiel ganz platt die deutsche Verwaltung zusammenbricht, weil Microsoft sagt, nö, wir stellen euch die Software nicht mehr. Was würdet ihr machen, wenn WhatsApp nicht mehr funktionieren würde?
War doch ein Riesenthema noch in den USA, dass Instagram für einen Tag nicht oder TikTok nicht mehr für einen Tag nicht
genau, also was ist dann so? Ja. Und ich glaube, das sind die Fragen, die man sich stellen muss. Das heißt, was für Maßnahmen müssen wir ergreifen, damit nicht, ich sag mal, das ist natürlich jetzt sehr stark vereinfacht, irgendwo jemand einen Schalter umlegen kann und sagen kann, so,
ja,
ab heute nicht mehr. So, ja. Und das ist, glaube ich, eher eine kartellrechtliche Frage und die man auch auf der Ebene lösen muss. Es gab ja gerade erst eine lächerlich kleine, aber immerhin symbolisch wichtige Strafzahlung, die Google leisten musste, weil sie gegen EU-Kartellrecht verstoßen haben. Und ich glaube, dieses Aufbrechen von Plattformmacht, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Aber um deine Frage mit dem Verständnis nochmal zu beantworten, ich glaube schon, dass es total wichtig ist. Ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen mit, wie häufig liest man eine Bewertung von einem Hotel oder einem Restaurant, bevor man sich dazu entscheidet, da hinzugehen. Das macht man ja irgendwie schon. Und keine Ahnung, ich habe diese komische Angewohnheit.
90% meiner Urlaube sind genau, abhängig davon, was genau, andere Menschen darüber gesagt
und,
haben.
Und ich lese auch erst die schlechten Bewertungen. Ja, absolut, so.
Die suche ich.
Das, obwohl ich selber mal in einem Hotel gesessen habe und alle Bewertungen bearbeiten musste und weiß, wie hilariously weird es einfach manchmal ist. Aber ich glaube, das ist uns ja wichtig. Das ist uns in der Offline-Welt total wichtig. Aber, und wir haben ja auch zum Beispiel uns darauf geeinigt, oder viele von uns haben uns darauf geeinigt, dass wir nicht mehr auf X sein wollen, weil wir finden, dass die Bewertungen zu schlecht sind, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, solche Mechanismen braucht man viel mehr, aber die müssen dann halt auch von den wichtigen politischen Akteuren mitgetragen werden, weil X ist eigentlich ein super Beispiel dafür. Ne, du meinst auch neulich, vorhin, dass man diese Plattform nutzen muss irgendwie. Und für viele politische Menschen ist halt die Realität, dass viele Politikerinnen immer noch auf dieser Plattform sind. Und dass, wenn ich ein großes Bild bekommen möchte, ich irgendwie doch auch noch auf diese Plattform gucken muss. Obwohl die irgendwie ihre Content-Moderations- und Safety- and Trust-Teams alles rausgeschmissen haben. Aber ich, das ist halt auch immer, fängt halt auch immer bei den Leuten an, die Sender sind über diese Plattformen. Solange die halt da hängen, bin ich irgendwie mit verbandelt. Also das ist, glaube ich, auch was, dem man sich bewusst sein muss. Weil klar gibt es jetzt irgendwie Blue Sky und dann gibt es halt Fediverse, das ist so Mastodon und Co. Und da sind auch relativ viele Leute hingegangen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es diese Dynamik hat, die wir früher auf Twitter hatten.
Nichts wird wieder so sein wie Twitter.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Deswegen sind wir jetzt alle auf LinkedIn und haben da total viel Impact. nee, aber ich glaube, dieses Bewusstsein muss da sein und auch das muss auch valide Kritik sein, zu sagen, hör mal, ne, wir haben hier ein Problem mit Plattformmacht und du bist hier irgendwie auf der Fascho-Plattform unterwegs, die irgendwie so drei Schritte entfernt von Truth Social ist, in dem, was hier passiert und in dem, wie Content hier kuratiert wird, was ja Plattformen am Ende des Tages machen. Das geht nicht. So.
Klar, aber X ist ja auch ein Beispiel dafür, wie eine, sagen wir mal, gesellschaftspolitische Debatte eigentlich verdeckt, dass dahinter erstmal eine technische Debatte steckt. Also X ist ja im Nutzeranteil in Deutschland beispielsweise ja im Vergleich zu Instagram oder auch TikTok super gering. Also das ist, hat ja eigentlich fast keine Bewandtnis in der Gesamtgesellschaft. So, und dann gibt es einen riesengroßen Teil von Menschen, die sind auf Instagram, die sind auf TikTok. Und dann gibt es noch wieder einen riesengroßen Teil, der ist vielleicht auf gar keiner Plattform. Und ich sehe den Punkt total, also ich will das, das ist ja, ändert ja nichts daran, dass man das, das hinterfragt werden sollte, was diese Dynamik der Plattform ist, aber wir fangen dann ja schon an zu diskutieren, wie funktionieren diese Plattformen, wie unterhalten wir uns darauf, wie ist vielleicht auch die Stimmung, die durch diese Plattform gemacht wird, aber das ist ja schon ein Schritt weiter. Davor gelagert ist ja schon, welche Infrastruktur wird genutzt, dass solche Plattformen in Deutschland existieren, dass sie überhaupt einen Einfluss haben auf den öffentlichen Diskurs, dass es überhaupt keine gesetzliche Regelung gibt, was vielleicht auch in der politischen Meinungsäußerung irgendwie die Grenzen sind, was nicht. Also manchmal verdeckt ja eine Debatte darüber, was X im Phänotyp ist, so ein bisschen, was an technischem Nichtwissen irgendwie in der Gesellschaft da ist, finde ich. Oder denkst du nicht?
Ja, ich glaube, ich verstehe das, dass dieses Wissen darüber, was da eigentlich passiert, ein Problem ist. Aber die Dynamiken sind ja eher, ich sag mal, Netzwerkdynamiken, die da ablaufen. Mhm. Also das ist, sei es irgendwie so, ich sag mal, Bubble-Bildung im Sinne von, diese Netzwerke sind ja wirklich so darauf ausgelegt, dass sich Bubbles um so ein bestimmtes Thema bilden und ja, dann gibt es so das andere Lager und so kommt ja auch immer dieser Clash zustande zwischen den Lagern. Das ist ja nicht so, dass wenn die sich zu zweit auf ein Bier treffen würden, dass die sich die Köpfe einschlagen würden, sondern das ist immer so, die haben diese eine sehr starke Meinung, die haben diese Meinung und die blubbern auch immer in ihrer Bubble. Und wenn sie dann aufeinandertreffen, dann knallt's aber richtig. So. Und ich meine, und das ist ja schon im, in so Mikrokonflikten zu sehen. Dann wird dann häufig gesagt, naja, wir brauchen Klarnamenspflicht im Internet, weil dann würden Leute ihre Meinung gar nicht mehr so scheiße äußern. Ja, die, die die schlimmsten Kommentare schreiben, heißen halt Klarnamen Hans-Peter Müller. Ja, ja. Da steht sogar noch in ihrer Bio, in welcher Stadt sie wohnen. So, also, ne, also
ja,
hilft halt nicht.
Ja, das stimmt. Ich meine, es hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass man die Logik seines Daseins im Internet, wenn man eine Zeit davor kennt, aufbaut, wie so eine Erweiterung des analogen Lebens. Und es ist eine witzige Beobachtung, die ich auch schon gemacht habe, dass ab einem bestimmten Jahrgang ich das Gefühl habe, es gibt keine Klarnamen mehr im Internet. Also ab einem bestimmten Alter hat man offensichtlich, weil man einfach schon so früh mit dem Internet in Kontakt ist, gecheckt, ey, es ist vielleicht nicht so smart, mit seinem Klarnamen im Internet bei allem unterwegs zu sein. Gar nicht mal, weil man nur Schwachsinn schreibt, sondern auch, weil man keine Lust hat, irgendwie, dass der Klarname überall sichtbar ist, was ja total sinnvoll ist. Ich mit als 95er Jahrgang, der das Internet irgendwie dann mit 12, 13, 14 so für sich entdeckt hat, hat natürlich angefangen, überall seinen Klarnamen reinzuschreiben, weil war ja, hat ja keiner gecheckt. Also da scheint ja auch eine Art von Sinneswandel bei den Generationen stattzufinden. Aber worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, Menschen bauen im Zweifel ihr Verhältnis zum Internet so auf, wie ihr analoges Leben ist. Also sie leben eigentlich eine Fortsetzung. Das, und da setzt für mich dieser Punkt an, dass ich denke, vielleicht checken wir alle nicht, dass das Internet was ganz anderes ist als unser analoges Leben.
Ja, und ich glaube, das ist halt by design. Also das ist ja genau das, was Plattformen machen, nämlich dass diese Sollbruchstelle zwischen digital und analog möglichst gering ist. Das ist ja das, was uns auch auf den Plattformen hält, dass das alles so super smooth ist und dass mir auch immer das lustige Hundevideo vorgeschlagen wird, was ich am liebsten gucke und keine Ahnung. Also, ne? Also ich glaube, das muss man sich auch bewusst machen, das ist bei Design so. Und dann muss man, das ist dann vielleicht das technische Verständnis, den Schritt zurück machen und sagen, vielleicht möchte ich gerne, dass es nicht so comfortable ist. Ne? Also vielleicht, es gibt ein total spannendes Interview von einer Entwicklerin, die diesen Endless Scrolling Feed von Facebook mitentwickelt hat damals noch. Sie sagt, das ist das Schlimmste, was sie hätten, also was sie gebaut hat in ihrem Leben. Weil sie das findet, das ist ein ganz großes Problem. Und ich glaube, das stimmt auch. Ne? Also stellt euch vor, das war ja früher mal so, ihr würdet nur die chronologisch sortiert die Accounts bekommen mit den Sachen, die ihr interessant findet und ihr könnt halt nach Hashtags suchen oder Themen oder so. Aber es wird nicht immer noch irgendwas in euren Feed geplagt. Wie würde das dein Nutzungsverhalten verändern?
Kann ich schwer sagen.
Kann man ganz gut testen, also entweder wenn man irgendwie Mastodon benutzt Oder man kann bei LinkedIn Most Recent First mal einstellen.
Mhm.
Dann sieht man schon die krasse Diskrepanz und ich glaube, das ist trotzdem immer noch irgendwie vorsortiert bei LinkedIn. Aber ne, also ich glaube, das ist schon mal, also ich glaube, damit das, was du meinst, dieses Bewusstsein von, das ist keine Erweiterung von meinem analogen Leben, muss die Sollbruchstelle krasser sein.
Ja.
So. Aber dann ist die nächste Frage, die man sich stellen muss, wollen wir das überhaupt? Ne? Dann hast du halt wieder dieses ganze Partizipationsthema.
Ja.
Weil wenn das die Sollbruchstelle größer wird und wenn man das dann wieder weiter differenziert, dann haben wir auch die Diskussion über Grundrechte wieder. Ja, da geht es ja nur um digitale Grundrechte und hier geht es um analoge Grundrechte. Ja. Und das ist ja das nicht das Gleiche. Und analoge Grundrechte sind viel wichtiger als digitale Grundrechte. Es ist ja wirklich ein Diskurs, der stattfindet, ne?
Ja.
Der ein Problem ist. Oder man sagt Absolut. Einfach, Grundrechte sind Grundrechte. Ist uns wirklich egal, ob es im digitalen oder im analogen Raum ist. Das wäre ja eigentlich die sane Variante der Sichtweise.
Mhm. Es sind alles faszinierende Gedanken. Was ich mich so frage, wenn man sich dann auch mit diesen dicken Brettern beschäftigt, hast du das Gefühl, dass bei all diesen Fragen, die man sich da stellt, von der Gesetzgebung bis zum eigenen Nutzen bis hin zu so grundsätzlichen gesellschaftlichen Themen, hat das Internet für dich persönlich noch Platz für Utopien? Steckt da irgendwo noch ein Versprechen an das, was wir 2012 irgendwie alle mal vielleicht gehofft haben oder 2010 oder 2009, ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht müsste man mal, das Internet ist für uns, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist.
2007, glaube ich, weil wir haben tatsächlich die erste Folge dieses Podcasts damit begonnen, weil sie hat es in dem Jahr gesagt, als 2007 die erste Republika stattgefunden hat.
Ah,
was ja genial ist. Das Internet also ist für alle Neuland und im selben Jahr öffnet jemand eine Digitalkonferenz.
Vielleicht sollte man, ich weiß nicht, ich fand es sehr schön, es gab ja 15 Jahre, wir schaffen das.
Ja.
Ich wäre für... weiß ich nicht, wie viele Jahre.
22 Jahre.
Das Internet ist für uns alle
oder
Neuland. Das wäre vielleicht nochmal ein Podcast wert.
Tatsächlich.
Ich glaube, wir haben aufgehört, ich sag mal, zu imaginieren über solche Utopien und das ist das Problem.
Ja.
Wir haben uns halt in diese Nische von, ich bin hier nur Nutzerin, so rein gekuschelt und das ist ja auch irgendwie bequem so. Und ich glaube, um wieder Utopien zu schaffen und auch, ich sag mal, um den Impact, den das Internet haben kann oder die Technologie haben kann, im positiven Sinne wieder zu nutzen oder zu entwickeln, müssen wir halt innehalten und Raum schaffen, uns über, wie sehen eigentlich gute digitale Zukünfte für uns aus, zu sprechen. Ich glaube, das ist einfach total wichtig. Einfach,
wie sieht es denn für dich aus?
Ja, als Person, die an so vielen schlimmen Baustellen schraubt.
Exakt.
Ich glaube, ich bin die falsche Person, um darüber zu entscheiden. Ich lass mich erklären, warum. Ich bin weiß, ich bin Informatikerin, ich bin per Default relativ privilegiert dadurch.
Mhm.
Und meine Lebensrealität unterscheidet sich massiv von der Lebensrealität von, ich würde sagen, einem Großteil der Gesellschaft.
Mhm.
Und ich glaube, ich habe vielleicht schlaue Ideen, aber ich habe, glaube ich, nicht die richtigen Ideen, um eine Zukunft zu gestalten, die gut ist für marginalisierte Gruppen zum Beispiel. Weil das müssen die schon, also dafür brauchen die den Raum und die Stimme, um das zu gestalten. Weil was wir ja natürlich gerade haben, ist, dass alles, was sozusagen, ich sag mal, patriarchal und problematisch ist, eins zu eins einfach übertragen wird in den digitalen Raum.
Mhm.
Aber was wir ja eigentlich haben wollen, sind zum Beispiel dekoloniale Perspektiven, feministische Perspektiven, so dass den Raum für diese Utopien wünsche ich mir, glaube ich. Ich wünsche mir sozusagen einen Raum und Ressourcen für marginalisierte Gruppen, für dekoloniale und feministische Perspektiven, daran zu arbeiten, wie sowas aussehen kann.
Also eigentlich auch, um die Grundlage zu schaffen, neue Utopien vielleicht
genau
zu entwerfen. Vielleicht sprechen wir beim nächsten Mal darüber, wie weit das gelungen ist. Who knows? Who knows? Es war mir eine ganz große Freude, wahnsinnig spannend. Vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe auf bald. Bis zum nächsten Mal im Podcast nochmal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war eine neue Folge des Republicast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, auch von unserem Republicast-Spezial mit Markus Beckedahl zur digitalen Zivilgesellschaft, dann abonniert diesen Podcast. Und wenn er euch gefällt, dann bewertet ihn doch. Auch 2026 findet in Berlin die Republika statt. Wenn ihr also vom 18. bis 20. Mai dabei sein wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes. Dort findet ihr alle Infos zu Tickets, zu den SpeakerInnen und zu den Themen. Mein Name ist Jonas Ross und wir sehen uns im Mai in Berlin, oder? Bis dahin, alles Gute und danke fürs Zuhören.